Brinkerhoff ging in Mitch Milkens Büro hin und her. Kein Mensch kann Gauntlet umgehen. Ausgeschlossen. Falsch, gab sie zurück. Ich habe gerade mit Jabba gesprochen. Letztes Jahr hat er eigens einen Programmschalter dafür installiert. Ich glaube, dass Dressmore heute darauf gedrückt hat, um eine Datei zu bearbeiten, die Gauntlet zurückgewiesen hat. Na und? Dazu ist dieser Schalter doch da, oder? Nicht, wenn die Datei einen Virus hat. Brinkerhoff machte einen Satz. Wie kommst du auf einen Virus? Das ist die einzige logische Erklärung. Jabba sagt, nur ein Virus könne den Translator so lange auf Trab halten, also Moment mal. Strathmore hat gesagt, dass alles in bester Ordnung sei. Strathmore lügt. Brinkerhoff blickte nicht mehr durch. Willst du etwa behaupten, Strathmore hätte absichtlich dem Translator einen Virus verpasst? Natürlich nicht. Ich glaube, er ist hereingelegt worden. Das würde so manches erklären. Zum Beispiel, warum Strathmore schon die ganze Nacht zugange ist, um seinen Fehler zu vertuschen. Und weil der Virus sämtliche Prozessoren blockiert, kriegt er den Translator nicht mehr abgeschaltet. Und folglich hat er auch nicht genügend Strom für das Licht in der Kuppel. Mitch, ich weiß ja, dass du Strathmore nicht leiden kannst, aber Strathmore ist für mich längst aus dem Spiel. Wir müssen uns jetzt die Bestätigung verschaffen, dass Strathmore die Gauntlet-Filter umgangen hat. Und dann wird der Chef angerufen. Mitch sah Brinkerhoff prüfend an. Du hast doch einen Schlüssel für Fontaines Büro. Gib ihn mir. Brinkerhoff sah Mitch erstaunt an. Mitch, und wenn du dich auf den Kopf stellst, ich werde dich niemals in Fontaines Büro lassen. Du musst aber. Mitch wandte sich ab und tippte auf der Tastatur von Big Brother. Ich brauche eine Warteschlangenliste vom Translator. Wenn Strathmore die Gauntlet-Filter umgangen hat, wird man es auf dem Ausdruck der Liste sehen können. Und wozu musst du dafür in Fontaines Büro? Wie du eigentlich wissen solltest, kann man sich diese Liste nur auf Fontaines eigenem Drucker ausdrucken lassen. Jawohl, Mitch, weil die Liste nämlich der Geheimhaltung unterliegt. Wir haben eine Notsituation. Ich muss diese Liste einsehen. Mitch, bitte beruhige dich. Du weißt genau, dass ich niemanden, ich werde jetzt den Druckbefehl für die Warteschlangenliste eingeben. Dann gehe ich in das Büro, hole die Liste aus dem Drucker und gehe wieder raus. Mehr nicht, gib mir jetzt den Schlüssel. Mitch! Sie beendete die Befehlseingabe und drehte sich um. Chad, ich mache dir ein Angebot. Du gibst mir den Schlüssel. Wenn Strathmore die Filter umgangen hat, rufen wir den Sicherheitsdienst. Wenn ich mich getäuscht habe, dann kannst du Carmen Huerta so viel Honig auf die Titten schmieren, wie du willst. Sie lächelte ihn hinterhältig an und streckte die Hand aus. Den Schlüssel bitte. Ich warte. Brinkerhoff stöhnte. Mitch, hier geht es um Geheimmaterial, das sich im Verfügungsbereich des Direktors befindet. Machst du dir überhaupt eine Vorstellung davon, was passiert, wenn man uns erwischt? Das kann ich nicht machen, basta! Er drehte sich um und verließ den Raum. Mitch starrte ihm hinterher. »Und ob du das machen kannst?« flüsterte sie. Sie wandte sich Big Brother zu und rief das Videoarchiv auf. »Mitch wird sich schon wieder einkriegen«, dachte Brinkerhoff. Er hatte sich soeben in einen weiteren Bericht vertieft, als er störendes Stimmengewirr vernahm. Er ging zur Tür. Der Flur war dunkel, bis auf einen schwachen Lichtschimmer aus Mitchs halb geöffneter Bürotür. Die Stimmen klangen erregt. »Mitch?« Keine Antwort. Er näherte sich ihrem Büro und trat ein. Das Büro war leer. Brinkerhoffs Blick folgte den Stimmen, die von den Videomonitoren kamen. Auf jedem der 12 Bildschirme spielte die gleiche Szene. Entsetzt betrachtete er die Bilder. Es wurde ihm fast schlecht. »Chad?« sagte jemand hinter ihm draußen auf dem Gang. Er fuhr herum. Mitch Milken lehnte auf der anderen Seite des Empfangsbereichs lässig im Rahmen der Doppeltür zum Büro des Direktors und streckte die Hand aus. »Den Schlüssel, Chad.« Puterrot wandte sich Brinkerhoff wieder den Monitoren zu. Auf allen Bildschirmen war zu sehen, wie er vergnügt an Carmen Huertas honigbekleckerten kleinen Brüsten nuckelte. Vor der Tür mit dem Schild Caballeros stand ein Putzwagen mit Putzmitteln. David Becker ging zur Tür mit der Aufschrift Señoras, klopfte laut an, rief Hallo und öffnete die Tür ein paar Zentimeter. Als keine Antwort kam, trat er ein. Innen gab es ein Toilettenhäuschen und ein Urinal. Ob das Urinal in einer Damentoilette jemals Verwendung fand, stand offenbar nicht zur Debatte. Seine Installation ersparte dem Bauunternehmer die Kosten für den Einbau eines zweiten Häuschens. David betrachtete schaudernd das schmutzstarrende Ambiente, trat vor den Spiegel und seufzte. Die Augen hatten ihren Glanz verloren. »Wie lange bist du eigentlich schon auf den Beinen?«, fragte er sich. Schließlich stellte er sich vor das Urinal. »Hey!« rief hinter ihm eine zornige Frauenstimme. David fuhr zusammen. »Ich habe nur«, stotterte er und zog schnell den Reißverschluss seiner Hose wieder zu. »Es tut mir leid, ich...« Ein adrett gekleidetes junges Mädchen mit klassisch geschnittener Karohose und weißer Bluse war eingetreten. Es schleppte eine rote Reisetasche mit sich. Das blonde Haar war makellos in Fasson geföhnt. »Entschuldigen Sie, die Herrentoilette war... naja, ich bin schon fort. Verdammter Wichser!« David prallte zurück. Die ordinäre Ausdrucksweise passte ganz und gar nicht zum Erscheinungsbild des Mädchens. Je länger David es ansah, desto mehr bröckelte sein erster Eindruck. Ihre Augen waren verquollen, ihr linker Unterarm geschwollen und voller bläulicher Flecken. »Mein Gott«, dachte David. »Drogen in die Armvene. Wer hätte das gedacht?« »Raus jetzt«, schrie das Mädchen. David machte sich Sorgen um das junge Ding. Die Eltern hatten es vermutlich als Austauschschülerin herübergeschickt. Und das Ende vom Lied war nächtlicher Drogenkonsum in einer Toilette. »Sind Sie okay?«, fragte er schon auf dem Weg zur Tür. »Mir geht es prima.« Ihre Stimme war heiser. »Hauen Sie bloß ab.« Im Hinausgehen lächelte er ihr zu. »Passen Sie gut auf sich auf.«